Willkommen bei Energie für die Zukunft, dem Podcast über nachhaltigen Energieverbrauch, unterstützt von der Gemeinde Rütti. Hier lernst du, wie unser Energieverbrauch das Klima beeinflusst und wie du im Alltag durch einfache Massnahmen eine positive Veränderung bewirken kannst. Komm mit auf unsere Reise in eine nachhaltige Zukunft.
Hallo zusammen, mein Name ist Anouk und ich werde mit euch in diesen 3 Folgen mehr in die Energie und nachhaltige Zukunft eintauchen. In der heutigen Folge geht es grundsätzlich darum, was überhaupt Energie ist, was Energiequellen sind und was Konsequenzen und Auswirkungen von Energie sind. Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mir Hilfe geholt beim Patrick Hofstetter vom WWF. Hallo Patrick.
Hallo Anouk.
Patrick, bevor wir anfangen, stell dich doch mal kurz vor und dann noch, was dein Bezug zu Energie ist.
Ja, ich bin jemand, der sich schon immer für Energie interessiert hat. Darum habe ich Maschineningenieur studiert und dort habe ich mich im Energiebereich vertieft. Bin jetzt schon mehr als 20 Jahre beim WWF Schweiz für Energie, Energiepolitik, Klimaschutz und Klimapolitik zuständig. Das heisst, ich bin ein Nerd, was Energie angeht.
Erklär uns doch mal, was man unter dem Begriff Energie versteht.
Ich habe gegoogelt und herausgefunden, dass es aus dem Griechischen kommt und so etwas wie wirkende Kraft bedeutet. Aber wichtiger ist ja, was es dann in der Realität ist. Es ist im Wesentlichen die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten, Wärme abzugeben oder Licht auszustrahlen. Also Energie kann etwas in Bewegung setzen, es kann beschleunigen, man kann Gewicht anheben, man kann etwas warm oder kalt machen, man kann etwas beleuchten. All das ist Energie.
Wo begegnet uns die Energie denn grundsätzlich im Alltag?
Man kann da einfach mal bei sich selber schauen. Am Morgen vielleicht als erstes, wenn der Wecker läutet, ist Energie im Spiel. Wenn man dann aufgestanden ist, macht man das Licht an, man geht duschen, das warme Wasser hat Energie gebraucht, damit es eben warm geworden ist. Wenn man sich dann anzieht, Kleider anzieht, ist nicht so klar, wieso das auch Energie ist, aber die Kleider haben ja produziert werden müssen. Meistens im asiatischen Raum, wo ebenfalls viel Energie damit verbunden ist. Dann geht es weiter im Tagesablauf. Man isst zum Morgen zum Beispiel. Die Lebensmittelproduktion braucht auch Energie. Man nimmt vielleicht Margarine oder Danken aus dem Kühlschrank. Der Kühlschrank braucht auch Energie zum Kühlen. Das heisst, Energie begegnet uns im Alltag eigentlich auf Schritt und Tritt.
Also auch eigentlich können wir ohne Energie gar nicht so leben, wie wir jetzt leben.
Genau, die Menschen haben schon immer Energie gebraucht zum Leben. Das war auch schon der Fall in der Steinzeit mit dem Feuer, das man hatte, mit den Lebensmitteln, die man dort gejagt oder gesammelt hat. Ohne Energie funktioniert auch unser Körper nicht.
Du hast gerade angeschnitten, so auch in der Steinzeit oder sonst, früher hat man Energie gebraucht. Wie hat sich denn unser Energiekonsum in den Jahren verändert?
Der hat sich sehr stark verändert. Energie ist eigentlich fast immer so ein beschränkender Faktor gewesen, auch in der Entwicklung der Menschheit. Wir wissen zum Beispiel, dass die Römer ein extremes Holzproblem verursacht haben. Alle Wälder abgeholzt gewesen sind und dann irgendwann einen Anschlag gekommen sind. Das hat uns dann in ein tiefes Mittelalter auch versetzt. Und erst, wo dann insbesondere die Engländer sehr stark auf Kohle gesetzt haben, ist es wieder aufwärts gegangen. Später, wo man dann gemerkt hat, dass Kohle nicht in jedem Fall hilfreich ist, hat man andere Energieträger gefunden. Zum Beispiel Wasserkraft ist in der Schweiz ganz wichtig geworden für die Stromerzeugung. Man hat dann irgendwann auch Erdöl und Erdgas gefunden und angefangen zu nutzen. Das ist aber etwas eigentlich recht Kürzliches. Also das macht man erst seit knapp 100 Jahren in einigermaßen grossem Ausmaß. Dann hat man die Atomkraft ist dann dazu gekommen in den 50er Jahren und dann natürlich das, was heute absolut dominiert Solarenergie und Windenergie, die neuen erneuerbaren Energien, die jetzt neu dazugekommen sind. Und eigentlich jede Epoche, wo man einen neuen Energieträger im grossen Stil hat angefangen zu nutzen, das hat grosse Auswirkungen dann auch auf die Gesellschaft gehabt.
Du hast jetzt schon die Energiequellen, ganz verschiedene, angesprochen. Welches ist denn deiner Meinung nach die bekannteste oder wichtigste Energiequelle, die wir heutzutage haben oder brauchen sollen?
Ich glaube, heute ist der Unterschied zu dem, was wir eben früher und historisch hatten, dass wir einen extrem breiten Energiemix haben. Wenn man es aber so ein bisschen aus Distanz anschaut, dann kann man eigentlich sagen, dass die Sonne mit Abstand die wichtigste Energiequelle ist. Die kommt ja zu uns, weil die Sonne ist etwa 6000 Grad heiß und hat eine enorm hohe Strahlung, die dann bei uns auf den Erdkugeln und in der Schweiz auftrifft. Die Sonne ist die, die dann hilft, dass das Wälder wachsen, dass unser Essen wächst. Die Sonne macht, dass es überhaupt Wind gibt. Die Sonne macht, dass der Wasserkreislauf angetrieben wird und Wasserkraft kann genutzt werden. Das heisst, die erneuerbaren Energien, die jetzt die gelben Energiemix zunehmend prägen, kommen alle von der Sonne und darum ist das eigentlich ja, die wichtigste Quelle. Es gibt dann noch andere. Wir sitzen jetzt zum Beispiel auf einem ganz heißen Erdball. Also etwa 99% der Erde ist extrem heiß im Inneren und es hat nur ganz eine dünne Erdkruste, die kalt ist in dem Sinn. Das heisst, im Inneren von der Erde hat es auch noch sehr viel Energie, die wir aktuell fast nicht nutzen.
Welche Vor- und Nachteile, das ist schon die Sonne zum Beispiel oder auch das Wasser, das sind ja erneuerbare Energien. Welche Vor- und Nachteile bringen die mit sich?
Das ist ganz wichtig. Also nur weil etwas erneuerbar ist, das heisst, wieder nachwächst oder nachkommt und darum langfristig kann genutzt werden, heisst das noch nicht, dass sie automatisch zum Beispiel billig ist oder das heisst auch nicht, dass sie sauber ist oder umweltverträglich ist. Und es hat jede Energie hat so seine eigenen kleinen Vor- und Nachteile. Sonnenenergie, wo man immer mehr auch sieht, die Solarpanel auf den Dächer hat enorme Vorteile auf der Kostenseite und eben daran, dass man die Sonne damit nicht verbraucht, sondern die strahlt einfach locker weiter. Aber klar, die Panel müssen produziert werden. Man braucht relativ grosse Flächen, darum ist es auch wichtig, dass man möglichst alle Dächer tatsächlich nutzt für die Gewinnung von der Solarenergie. Das heisst, es hat auch seine Nachteile. Ganz gut sieht man das in der Schweiz mit der Wasserkraft. Das ist ja sehr eine beliebte Energiequelle. Mehr als die Hälfte von der Stromproduktion machen wir mit Wasserkraft in der Schweiz. Das hat aber dazu geführt, dass man fast jeden Bach in der Schweiz nutzt für die Wasserkraft. Wir haben all die Pflanzen und Tiere, die in den Gewässern oder am Rand der Gewässer vorkommen, haben wir massiv dezimiert. Wir haben eigentlich eine Biodiversitätskrise im Gewässerbereich. Wir haben eine allgemeine, aber im Gewässerbereich ist die besonders ausgeprägt in der Schweiz. Wenn man das vergleicht mit dem Nachbarsländer, sieht es in der Schweiz eigentlich am schlechtesten aus, wie die Gewässerqualität ist. Das heisst, wenn man eine von den Energiequellen zu stark nutzt, dann hat das automatisch auch sehr negative Auswirkungen.
Also sollte man eigentlich jetzt da die Schweiz als Land so ein Gleichgewicht schaffen zwischen verschiedenen Energiequellen?
Den Ausgleich muss man schaffen, einerseits, dass man nicht zu stark nur auf eine setzt und dann negative Auswirkungen hat. Man muss es aber auch machen, weil wir Energie am Tag und Nacht brauchen, im Sommer und im Winter. Und je mehr verschiedene Energiequellen dass wir nutzen, desto besser geht das auf. Und das ist auch total lässig, dass das so gut aufgeht, gerade in der Schweiz. Wir sind privilegiert. Also wenn man die Energiewende irgendwo auf der Welt einfach machen kann, dann ist es sicher in der Schweiz, weil wir bereits die riesige Menge von Wasserkraftwerken, von Speicherkraftwerken haben, die uns helfen, genau den Ausgleich auch zu schaffen zwischen der Produktion von Strom und dann dem Verbrauchen von Strom in der Wirtschaft und in den Haushalten.
Kannst du mir ein Beispiel sagen, wo eine Energiequelle mehr Schaden als Nutzen angerichtet hat in den letzten Jahren und in der Schweiz?
Also historisch gesehen ist das eben mit fast allen Energiequellen so gewesen. Jetzt mit der Einschränkung in der Schweiz ist es ein bisschen schwieriger zu sagen, weil wir halt in der Schweiz nicht nur auf eine Energiequelle gesetzt haben, aber im Gewässerbereich ist das sicher eigentlich der Punkt, wo jetzt in der Schweiz, man kann sagen, da ist es am offensichtlichsten, dass, weil wir vor vielen, vielen Jahrzehnten die Wasserkraftnutzung angefangen haben, sehen wir jetzt auch wirklich die Auswirkungen. Das heisst, es ist nicht nur, dass man das erwartet, dass das passiert, sondern wir haben das tatsächlich schon gesehen. Aber jetzt zum Beispiel Kohlenutzung, da haben wir riesige Luftreinhalteprobleme gehabt. In London hat es den berühmten Smog gegeben in den 1940er Jahren, wo man dann eigentlich sehr rasch hat müssen sagen, okay, Kohle verbrennen zum Heizen von den Gebäuden, das geht eigentlich nicht mehr, weil sonst sterben wir an dieser Luftbelastung. Das heisst, immer dann, wenn es eine Übernutzung gibt, haben wir die Problematik. Wir kennen es natürlich von den Atomkraftwerken, Unfälle, Three Mile Islands, Tschernobyl, Fukushima. Das sind Desaster von riesigem Ausmaß. Das kann uns grundsätzlich auch in der Schweiz passieren. In der Schweiz haben wir die weltweit ältesten Atomkraftwerke. Wir sind im Osten von Frankreich. Wir haben meistens Westwind-Situation. Das heisst, wenn in Frankreich, wo es sehr, sehr viele Atomkraftwerke gibt, einen Unfall gibt, dann wird die verstrahlte Ausfall wird mehr oder weniger in die Schweiz geblasen. Das heisst, sofort die ganze Schweiz wäre mit betroffen, wenn es einen Unfall gibt in Frankreich. Und so sieht man eigentlich die Risiken, die eben einzelne Energiequellen mit sich bringen.
Jetzt nochmal zum Wasser. Wasser ist ja eigentlich, eben, du hast gesagt, es ist nicht so eine gute Energie. Also wir brauchen es zu viel. Eben die Biodiversität sinkt, aber die Gletscher schmelzen. Das heisst, wir kriegen immer mehr Wasser. Sollen wir denn das gleich nutzen? Oder sollen wir jetzt mal einfach die Finger von dem lassen, bis es wieder eingependelt ist?
Das ist eine sehr gute Frage, wo die Fachleute sehr eine unterschiedliche Einschätzung haben. Die einen sagen, ja, Gletscher schmelzt so schnell. Das heisst, wir werden sehr schnell auch ein Wasserversorgungsproblem bekommen. Das heisst, man kann zwar Wasser weiterhin auch einplanen für die Stromerzeugung, aber vielleicht muss man es dann auch für die Landwirtschaft oder auch für uns Menschen selber einplanen, dass man entsprechende Rückhaltebecken hat, damit man das Wasser speichern kann. Ob es sich wirtschaftlich lohnt, jetzt noch einen Haufen zusätzliche Kraftwerke zu bauen, die mit einem Gletscherschmelze Wasser Strom machen können oder nicht, das ist etwas, wo die Wirtschaftlichkeit dann wird entscheiden, weil die Gletscher so wahnsinnig schnell schmelzen. Also in den letzten 3 Jahren 10% haben die Gletscher verloren. Es ist ein bisschen unklar, ob bis dann so ein Kraftwerk neu bauen ist, ob das dann noch genug lang überhaupt kann betrieben werden kann, weil ja dann der Gletscher irgendwann abgeschmolzen ist.
Welche Auswirkungen hat denn unsere heutige Energieproduktion allgemein auf die Umwelt? Jetzt haben wir sicher mal den Gletscher. Die Gletscherschmelzung, würde ich jetzt mal sagen, ist ja sicher etwas, was wir durch unsere Energie da beeinflussen. Aber was sind sonst noch so Sachen?
Genau, also die globale Klimaerhitzung ist eigentlich zu mehr als 3/4 bedingt durch die Art und Weise, wie wir Energie produzieren und nutzen. Das heisst, Kohle, Öl und Gas, die sogenannten fossilen Energien, wenn man die verbrennt, gibt das CO2. Und die CO2-Konzentration in der Luft ist stark gestiegen in den letzten 100 Jahre, die CO2-Konzentration ist schon jetzt viel, viel höher als das, was die Wissenschaft sagt, ist langfristig menschenverträglich, dass wir also die Art, wie wir uns gewöhnt sind, die Erde zu bewohnen und zu bepflanzen, Lebensmittel zu produzieren, dass das wirklich aufgeht. Das heisst, der Einfluss von der Energieerzeugung auf unsere Lebensgrundlagen ist enorm. Wir übernutzen unsere Erde völlig. Es gibt ja da jeweils die Leute, die berechnen, an welchem Datum im Jahr, dass wir bereits eigentlich unsere Ressourcen aufgebraucht haben oder die Absorptionskapazität von der Erde für CO2 aufgebraucht haben. Und das ist in der Schweiz meistens ein Tag im April oder im Mai. Das heisst, ein Drittel von der Ressourcen, die wir brauchen, haben wir tatsächlich. Und zwei Drittel vom Mai bis Dezember leben wir eigentlich auf Pump. Das heisst, auf Kosten von der jungen Generation bei uns und der künftigen Generationen. Und das ist so ein bisschen die Definition von nicht nachhaltigem Umgang mit Energie.
Inwiefern spielt denn die Energie eine Rolle im Kampf gegen den Klimawandel? Also ja, was ist so die Rolle von der Energie beim Klimawandel oder im Kampf dagegen?
Ja, von dem CO2, das jetzt zu viel in der Atmosphäre ist etwa 3/4 kommt direkt aus Kohle, Öl und Gas, die wichtige Energieträger sind, die wir heute nutzen. Das heisst, die müssen wir stoppen. Die andere Viertel kommt mehr oder weniger vom Abbrennen von Wäldern, vom Roden von Wäldern, zum mehr Soja und Palmöl und weiss ich was können anzubauen. Auch das hat indirekt ja dann mit Energie zu tun, nämlich mit der Ernährung, wie wir uns ernähren. Das heisst, die sehr tierhaltige Ernährung, wo wir in der Schweiz und in anderen industrialisierten Ländern haben, auch die funktioniert nicht aus Klimaschutzsicht. Das heisst, wir müssen viel mehr pflanzliche Ernährung machen, weil wir dort viel weniger Fläche braucht und darum dann die Wälder könnte bestehen lassen oder sogar die Wälder könnten nachwachsen. Das heisst, es ist tatsächlich alles sehr eng verbunden, aber man sollte eigentlich von dieser Kompliziertheit nicht zurückschrecken, sondern die Lösungen sind relativ einfach. Eben aufhören, die fossilen Energien so stark zu benutzen, wie wir es jetzt machen. Möglichst überall dort, wo man eine Alternative hat, die Alternative nutzen und eben auch beim Essen schauen, dass man möglichst wenig tierische Nahrungsmittel zu sich nimmt. Und in diesem Paket können wir in die Industrieländer sehr einen schnellen Wechsel hinbringen und in den Entwicklungsländern eine klimaverträgliche Entwicklung auch fördern.
Jetzt ist mir gerade noch eine Frage dazwischen gekommen, so wegen möglichst wenig tierliche Sachen essen. Gewisse Sachen, die wachsen ja bei uns nicht, wo wir essen, oder? Gibt es im Winter nicht, wo es halt im anderen Sommer ist und wir das importieren. Ist denn das effizienter, wenn wir dann eher auf so importierte Sachen, nicht tierliche Sachen achten? Also wenn wir gleich noch tierisch, also eher so wirklich nur auf die Schweizer Produkte gehen, ist das dann effizienter oder ist das...
Also ich habe in meiner beruflichen Tätigkeit auch immer wieder Ökobilanzen gemacht, wo man sich genau solche Fragen stellt. Also sollen wir jetzt die Tomaten im Frühling aus dem Triebhaus aus der Schweiz kaufen oder aus Spanien oder Süditalien, wo es vielleicht bereits reif sind, ohne dass es beheiztes Triebhaus gebraucht hat, da ist tatsächlich so, dass die Ökobilanzen zum Teil zeigen, dass die Produktion im halbwegs nahen Ausland und der Transport zu uns insgesamt weniger belastend ist, als wenn man es bei uns würde anbauen. Das hat aber mit der Frage, ob tierisch oder pflanzlich, eigentlich wenig zu tun. Also die Problematik haben wir in beiden Bereichen. Im Bereich Tier ist es ja so, dass die riesigen Mengen auch Tierfutter fressen, das ebenfalls importiert wird. Das heisst, das hat mit dem wenig zu tun. Was sicher ein Problem ist, dass die meisten von uns nicht mehr wissen, wann was seine eigentliche Saison hat. Dass sich auch so Mode entwickelt hat, eben Bananen in dem Sinn. Bananen ist die Frucht der Südländer. In der Schweiz haben wir Äpfel und Birnen, die ja auch lagerbar sind über den ganzen Winter. Das heisst, ich selber zum Beispiel versuche, möglichst keine Bananen zu kaufen, sondern stattdessen Äpfel zu essen und in jeder Jahreszeit eigentlich das zu essen, wo tatsächlich auch wächst und meistens ja dann auch in riesigen Mengen verfügbar ist. Auch die Aktionen in den Läden, die sind ja meistens ein Zeichen, dass jetzt eben gerade die Ernte auf Volltouren läuft und man froh ist, wenn die Konsumentinnen und Konsumenten jetzt das auch würden kaufen und essen. Das heisst, da haben wir noch sehr viel Optimierungspotenzial und schön wäre, wenn es viele Leute gibt, die einen eigenen Garten hätten oder einen Gemeinschaftsgarten mitmachen, um wieder ein bisschen besser zu verstehen, in welcher Jahreszeit auch welche Nahrungsmittel zur Verfügung stehen.
Denkst du, es gibt da Lösungen, die vielleicht die Einkaufsläden machen können, dass man da darauf aufmerksam machen kann? Gibt es da, ob die Schweiz etwas vorhat, das zu machen? Irgendwie einfach so eine Aufmerksamkeitskampagne, vielleicht das Plakat aufhängen am Eingang oder sonst etwas?
Also ich kann natürlich da sehr empfehlen, die WWF-App auch runterzuladen, wo einem die Saisontabellen mitliefert. Die Grossverteiler machen das viel, viel zu wenig. Sie sagen natürlich, dass sie schon auch auf das schauen. Eben, es ist für sie auch grundsätzlich attraktiv, die Lebensmittel dann einzukaufen, wenn die Haupterntesaison ist, weil sie es dann entsprechend günstig überkommen. Aber sie haben eigentlich uns Konsumenten so weit gebracht, dass wir den Anspruch haben, dass in jedem Monat immer das ganze denkbare Sortiment auch im Laden ist. Und ich glaube, das ist der nächste Schritt, dass die Grossverteiler sagen, ja gut, also Tomaten vom November bis im März gibt es einfach nicht in unserem Laden, weil es gibt die in Europa nicht zu dieser Zeit mit unbeheizten Methode. Das heisst, da müsste man wahrscheinlich dann schon irgendwann noch eine Stufe radikaler werden. Aber wie gesagt, der grosse Schritt ist, weniger tierische Produkte essen, mehr direkt pflanzliche Produkte essen und keine fossile Energien mehr verwenden, sei es fürs Heizen oder fürs Umfahren oder fürs Umfliegen.
Wie beeinflusst denn der Energieverbrauch das so die wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit?
Ja, das ist ein wichtiges Thema. Ist interessant, in der Schweiz wird das recht wenig diskutiert. Das hat damit zu tun, dass wir insgesamt sehr reich sind und die bei uns arm sind, es entsprechende Sozialwerk gibt, wo sie unterstützen, aber bereits in anderen europäischen Ländern gibt es das Thema Energiearmut. Man hat da in den Corona-Jahren, wo der Russland-Krieg in der Ukraine angefangen hat und die Energiepreise so explodiert sind, haben viele europäische Länder müssen Unterstützungsleistungen machen, damit die Leute überhaupt im Winter noch heizen können, dass sie genug Geld haben zum Heizen. In Entwicklungsländern ist es auch heute noch so, dass Hunderte von Millionen von Leuten gar keinen Zugang haben zu Energie, wo in dem Sinn die Energiearmut dann noch viel schlimmer ist, dass sie zum Teil auch wegen dem verhungert oder kein sauberes Trinkwasser findet, weil die Energiearmut da ist. Das heisst, der Gerechtigkeitsaspekt bei der Energie ist sehr wichtig. In der Schweiz, ich sage jetzt glücklicherweise, ein bisschen weniger.
Wie beeinflusst denn die Energieproduktion die politischen Entscheidungen hier in der Schweiz oder auch mit internationalen Beziehungen, eben so die einen Sachen, Energiequellen, die haben wir ja da, also Erdöl haben wir ja, glaube ich, da gar nicht. Wie beeinflusst denn die Energie, dass unsere Beziehungen denn zu diesen Energiequellenländern?
Weil Energie ja so lebenswichtig ist, ist es automatisch auch sehr gut für machtpolitische Fragen, geopolitische Fragen. Das hat man insbesondere natürlich gemerkt, wo plötzlich die ein paar wenige Länder aus dem arabischen Raum, die sogenannten OPEC-Länder, angefangen haben, den Welterdölmarkt zu dominieren. So eine sehr hohe Machtposition bekommen haben, auch im Festlegen des Preises, indem einfach die Produktion ein bisschen runterfährt, steigt dann der Weltpreis und verdient entsprechend mehr und wir zahlen mehr. Das hat dann bedeutet, dass das auch Anlass gegeben hat zu ganz viel Krieg. Die USA hat sehr viel Erdölkrieg schon geführt. Auch aktuell gibt es ganz viel Kämpfe um die knappen Ressourcen, die im Gang sind. Das heisst, Energie dominiert ganz viel grosse weltweite gesellschaftspolitische Fragen. Mit in der kleinen Schweiz zu einem gewissen Grad auch. Wir haben jetzt gerade die wieder aufflammende Diskussion um Atomkraftwerk. Auch da geht es um eine Machtfrage. Da gibt es Leute, die sehr gerne hätten, wenn sie sehr direkt die riesige Produktion in so Atomkraftwerk könnten kontrollieren, wo es so ein bisschen, wo wehmütig darauf schauen, dass wenn jetzt alle Photovoltaikanlagen aufs Dach bauen, dass plötzlich jeder ein eigener Stromproduzent ist und man dann nicht mehr selber kann Einfluss darauf nehmen, wenn der produziert. Das macht gewisse Leute, die bisher sich gewöhnt gewesen sind, dass sie die Strombarone sind, macht das nervös. Das heisst, wir sehen, dass selbst in der kleinen Schweiz Energie gesellschaftspolitische Fragen beinhaltet.
Welche wirtschaftlichen Vorteile hat es denn, wenn man erneuerbare Energie mehr einsetzt?
Die direkten Kosten für erneuerbare Energien, gerade in einem Land wie die Schweiz, wo wir hohe Arbeitskosten haben, sind nicht riesig direkt. Das heisst, es ist nicht so, dass das Solarstrom einfach nur billig ist oder billiger ist als der Strom, den wir schon haben, zum Beispiel aus Wasserkraftwerk. Aber die Folgekosten von der Energie, die zahlen wir ja eben heute nicht. Das ist eigentlich die grosse Problematik, dass wir eben auf Kosten von der künftigen, von der jungen Generation und der künftigen Generationen leben. Das sieht man sehr gut im Bereich vom CO2-Ausstoß. Also wenn jeder, der irgendwie Öl oder Gas verbrennt, auch noch müsste dafür zahlen, für die Klimaschäden, die das in der Schweiz und weltweit verursacht, dann würde man eigentlich sehr schnell aufhören, die Energie zu verwenden. Das heisst, die Folgekosten, die indirekten Kosten, man sagt auch die externen Kosten, weil das eben die Kosten sind, die jemand anders zahlt und man nicht selber zahlt, die sind extrem hoch. Und darum genau sind wir in der Situation, dass wir möglichst sparsam mit Energie müssen umgehen und unbedingt auf erneuerbare Energien müssen wechseln.
Was sind so deiner Meinung nach Kleinigkeiten, die wir im Alltag können von heute auf morgen ändern, dass wir zu einer besseren, also zu weniger Energieproduktion oder einfach zu einer nachhaltigeren Energieproduktion können sorgen?
Da gibt es erfreulicherweise ganz viele Sachen, wo eben mehr verhaltensabhängig sind und nicht davon abhängig sind, dass man zuerst eine grosse Planung machen muss und einen Haufen Geld muss in die Hand nehmen. Und die zwei Bereiche, die gerade auch bei Jungen stark einschenkt, sind tatsächlich die Art und Weise, wie man uns ernährt. Das heisst, wenn man ein bisschen schaut, möglichst wenig tierische Produkte zu verwenden oder nicht. Und dann das Fliegen. Fliegen, das ist bei bei Jungen oftmals eigentlich der grösste Beitrag zum CO2-Fußabdruck, also dort, wo man sich am meisten Klimaschulden aufhalst. Da braucht es eine Änderung vom Verhalten. Dann gibt es aber auch angenehme Sachen, zum Beispiel im Haushalt, wo man wohnt. Da kann man sagen, ich will schauen, wo kann ich Strom sparen. Es gibt nach wie vor bei den Elektrizitätswerken meistens so Strommessgeräte, die man auslehnen kann, wo man einfach mal sich die Aufgabe machen kann, dass man im ganzen Haushalt oder Haus mal alle Stromverbraucher messen kann, um herauszufinden, wie viel verbrauchen die überhaupt. Verbrauchen die auch noch Strom, wenn man es gar nicht nutzt, das Gerät. Das ist der sogenannte Standby-Verbrauch. Wenn man so etwas hat, dann kann man mit einer Abschaltliste kann man sehr einfach die Geräte vom Netz trennen. Es gibt dann auch so ein bisschen cleverere Sachen, als das Haus wird mit einer Wärmepumpe beheizt oder Solar beheizt, dann kann man sich fragen, ja gut, warum schliesse ich dann die Waschmaschine und den Geschirrspüler nicht direkt das Warmwasser an, wenn ja das Warmwasser schon recht klimafreundlich und mit erneuerbaren Energien produziert wird, gibt es eigentlich keinen Grund, dort noch so viel Strom zu verschwenden. Die meisten Geschirrspüler kann man zum Beispiel heute schon einfach das Warmwasser anhängen statt das kalte Wasser. Das bringt natürlich nichts, wenn man noch eine Öl- oder eine Gasheizung hat, was Warmwasser macht. Aber eben, wenn man eine klimaverträgliche Quelle hat, um Warmwasser zu produzieren, hilft das sehr viel. Ich sehe das selber, wenn ich mit Freunden rede oder mit Nachbarn rede, in den gleichen Wohnungen oder in den gleichen Häusern wird zum Teil bis zu 3-mal mehr oder weniger Strom verbraucht, nur weil jemand ein bisschen optimiert hat, seinen Stromverbrauch, oder eben sich gar nicht gekümmert hat darum. Also das sind meistens Sachen, die ohne Verhaltensveränderung, einfach indem man einmal sich ein bisschen Zeit nimmt und ein bisschen genauer heranschaut, schon einen Wahnsinnsunterschied auch machen kann.
Danke dir. Ich glaube, wir wissen jetzt alle ein bisschen mehr Bescheid über das Thema Energie. Willst du noch so eine letzte Message an den Zuhörer mitgeben?
Ich würde mich extrem freuen, wenn mehr von euch sich selber um Energiefragen kümmert, vielleicht eben auch entscheidet, in diesem Bereich eine Arbeitsstelle zu suchen, eine Ausbildung zu machen, die Energiewende, also der Übergang von diesen dreckigen fossilen Energien hin zu möglichst erneuerbaren und auf jeden Fall sauberen Energien, braucht ganz viel Umbau, braucht ganz viel motivierte Leute, und das wäre cool, wenn ein paar von euch den Weg auch würdet gehen.
Danke. Und in der nächsten Folge gehen wir dann mehr auf das Thema erneuerbare und nachhaltige Energie ein. Bis dann.